Ja, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Wir erinnern uns ja vielleicht noch daran, dass wir vor gut einem Monat begonnen haben, die Asaph-Psalmen zu betrachten. Sie beginnen ja mit Psalm 73 und gehen bis Psalm 83. Und heute wollen wir einen Psalm weitergehen und den Psalm 74 betrachten. Und bevor wir da ins Detail gehen, möchte ich zunächst einmal diesen Psalm vorlesen. Also, Psalm 74, eine weitere Unterweisung Asaphs. Gott, warum verstößt du uns so gar und bist so grimmig zornig über die Schafe deiner Weide? Gedenke doch an deine Gemeinde, die du vor Alters erworben und dir zum Erbteil erlöst hast, an dem Berg Zion, darauf du wohnest. Hebe deine Schritte zu dem, was so lange wüst liegt. Der Feind hat alles verderbt im Heiligtum. Deine Widersacher brüllen in deinen Häusern und setzen ihre Götzen da rein. Man sieht die Äxte obenher blinken, wie man in einen Wald haut. Sie zerhauen alle seine Tafelwerke mit Beil und Hacke. Sie verbrennen dein Heiligtum. Sie entweihen und werfen zu Boden die Wohnung deines Namens. Sie sprechen in ihrem Herzen, lasst uns sie plündern. Sie verbrennen alle Häuser Gottes im Lande. Unsere Zeichen sehen wir nicht und kein Prophet predigt mehr und keiner ist bei uns, der weiß wie lange. Ach Gott, wie lange soll der Widersacher schmähen und der Feind deinen Namen sogar verlästern? Warum wendest du deine Hand ab? Ziehe von deinem Schoß deine Rechte und mache ein Ende. Gott, du bist doch mein König von Alters her, der Hilfe tut, die auf allen Erde geschieht. Du zertrennst das Meer durch deine Kraft und zerbrichst die Köpfe der Drachen im Wasser. Du zerschlägst die Köpfe der Walfische und gibst sie zur Speise dem Volk in der Einöde. Du lässt es quellen, Brunnen und Bäche. Du lässt versiegen starke Ströme. Tag und Nacht ist dein. Du machst, dass Sonne und Gestirn ihren gewissen Lauf haben. Du setzest einem jeglichen Land seine Grenze. Sommer und Winter machst du. So gedenke doch, dass der Feind den Herrn schmäht und ein töricht Volk lästert deinen Namen. Du wollest nicht dem Tier geben die Seele deiner Turteltaube, und der Herde deiner Elenden nicht sogar vergessen. Gedenke an den Bund, denn das Land ist allenthalben jämmerlich verheert und die Häuser sind zerrissen. Lass den Geringen nicht in Schanden davongehen, lass die Armen und die Elenden rühmen deinen Namen. Mache dich auf, Gott, und führe aus deine Sache. Gedenke an die Schmach, die dir täglich vor den Toren widerfährt. Vergiss nicht das Geschrei deiner Feinde, das Toben deiner Widersacher wird je länger, je größer. Wir wollen noch mal stille werden. Wir danken dir, Jesus Christus, für deine Gegenwart und bitten dich, dass du uns jetzt stille machst, dass du jetzt unsere Herzen öffnest, unsere Ohren und dass du es jetzt bist, der uns dieses Wort aufschließt, was er uns mit diesem Psalm sagen möchte. Und so geben wir dir alle Ehre, allen Ruhm, allen Preis, allen Dank. Amen. Ja, liebe Geschwister, was sind so die ersten Eindrücke, wenn man diesen Psalm liest, wenn man diesen Psalm hört? Ein erster Eindruck ist sicherlich der, dass da ein Volk ist, das eine riesengroße Not hat. Es ist ja die reine Katastrophe, was uns hier in diesem, ja man möchte sagen, Klagepsalm wirklich beschrieben wird. Nicht? Und es hat auch fast so den Anschein, nicht, dass es ja da überhaupt keine Antwort, geschweige denn irgendeine Tat, irgendeine Hilfe, irgendeine Rettung durch den lebendigen Gott gibt. Und das Volk selbst hat auch nichts Entscheidendes in der Hand, kann nichts machen. Nicht völlige Zerstörung des Landes, Übernahme durch fremde Mächte, was sogar das Heiligtum mit einschließt. Ein weiterer Eindruck wäre sicherlich, und das ist ja ganz interessant, dass der Beter, dass der Asaf trotzdem hier nicht völlig abdriftet. Es gibt ja solche Situationen, die wir sicherlich auch schon in unserem Leben gehabt haben, dass man nur noch zu Gott schreien kann. Aber bei aller Dramatik, die hier in diesem Psalm beschrieben wird, haben wir ja diesen wunderschönen, diesen wunderbaren Mittelteil in diesem Psalm, der ab Vers 12 beginnt, wo der Asaf sagt, Gott, du bist doch mein König, von alters her. Nicht du bist doch derjenige, der wirklich alle Hilfe tut, die auf Erden geschieht. Nicht nur dieser Mittelteil, dieser wunderschöne Mittelteil geht dann hinunter bis Vers 17. Und man kann sich natürlich jetzt fragen, wann das alles denn passiert ist, was hier also wirklich da beschrieben wird. Nur, wenn man sich so mit den verschiedenen Auslegungen dieses Psalmes befasst, kommen wir da auch nicht einen großen Schritt weiter, denn die meisten datieren diesen Psalm in einer Zeitspanne von fast 400 Jahren. Nicht beginnend in der vorexilischen Zeit, bis hineinreichen in die nachexilische Zeit der Makkabäerzeit. Aber ich denke, das ist trotz alledem nicht so tragisch. Die Botschaft und die Bedeutung dieses Psalmes wird von dieser zeitgeschichtlichen Frage in keiner Weise berührt. Dann ein weiterer Eindruck, der höchst interessant ist. Und man findet ja etwas Merkwürdiges hier in diesem Psalm. Und wenn wir uns noch an den ersten Vers erinnern, da ist ja vom Zorn Gottes die Rede. Aber dann fällt auf, dass in dem ganzen Psalm, obwohl im Vers 1 vom Zorn Gottes die Rede ist, in dem ganzen Psalm nie von Sünde, nie von der Bitte um Vergebung der Schuld die Rede ist. Da dürfen wir natürlich jetzt keine falschen Schlüsse draus ziehen. Trotzdem ist kaum zu bezweifeln, dass der Beter, dass der Asaf wirklich diese Sünde des Volkes erkannt und auch empfunden hat. Nicht, welche nun die ganze Not über dieses Volk heraufbeschworen hat. Und weiterhin fällt noch auf, dass der Beter, so sehr er auch Gott zum Handeln auffordert, das wird ja auch in diesem Psalm deutlich, nicht, dass er trotzdem nicht sich über Gottes Verhalten irgendwie beschwert. Er ist von tiefer Trauer bewegt, aber trotzdem finden wir keinen Trotz, kein Murren, keine Anklage. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie kommen wir vom Psalm 74 zu uns? Denn wir wollen ja wissen, was auch dieser Psalm 74 uns heute zu sagen hat. Und da hilft uns der Apostel Paulus ein Stückchen weiter. Und zwar, er hat ja diesen Psalm, man möchte sagen, so indirekt zitiert. Und zwar trifft er sich ja eines Tages mit den Ältesten aus Ephesus in Milet. Große Abschiedsrede. Er bereitet sie darauf vor, was alles eintreten kann. Und dass er sie auf dieser Seite der Erde nicht mehr wiedersehen wird. Und fordert die Ältesten auf, ihren Aufgaben in der Gemeinde wirklich gerecht zu werden. Und da schreibt er in Apostelgeschichte 20, Vers 28, so habt nun Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, unter welche euch der Heilige Geist gesetzt hat zu Bischöfen. Und jetzt kommt es. Zu weisen die Gemeinde Gottes, welche er durch sein eigenes Blut erworben hat. Und das ist doch nichts anderes als Psalm 74, Vers 2. Wo es heißt, gedenke doch an deine Gemeinde, die du vor alters her erworben und dir zum Erbteil nicht erlöst hast. Genau das ist die Verbindung. Nicht? Und so haben wir natürlich jetzt über den Psalm 74 haben wir sozusagen den direkten Zugang durch die Apostelgeschichte zu uns heute. Und wovon ist dieser Psalm 74 bestimmt? Wovon ist dieser Psalm 74 bestimmt? Er ist von der Hoffnung bestimmt. Er ist von der Hoffnung bestimmt. Und die Hoffnung, das wissen wir, ist in der Bibel etwas ganz, ganz Wichtiges. Nicht alle drei großen Begriffe der Bibel, Glaube, Liebe, Hoffnung, werden in ihr vollkommen anders definiert als in unserem Sprachgebrauch. Lassen wir mal Glaube und Liebe beiseite und wenden uns diesem Begriff Hoffnung zu. Hoffnung ist doch in unserem Sprachgebrauch etwas für solche Menschen, ja, die nichts mehr in den Händen haben. Keine Mittel, keine Möglichkeiten mehr. Und wir alle kennen noch den Satz, dieses kleine Sätzlein, die Hoffnung stirbt zuletzt. Aber das ist natürlich jetzt im biblischen Sinne vollkommen utopisches, vollkommen träumerisches, vollkommen unrealistisches, hat mit der Bibel überhaupt nichts zu tun, aber wirklich überhaupt nichts. Die biblische Hoffnung hat einen Grund. Die biblische Hoffnung hat einen Grund. Und worauf gründet sich die biblische Hoffnung? Sie gründet sich, wenn wir uns mal hier auf diesen Psalm beziehen, sie gründet sich einmal darauf, dass ich eine Beziehung zu dem lebendigen Gott habe. Sie gründet sich zweitens darauf, dass ich diesen Gott kenne, das heißt, dass ich weiß, mit wem und mit welcher Größe ich es zu tun habe. Und sie gründet sich drittens darauf, dass ich diesem Gott absolut vertrauen kann, dass ich letztendlich allein auf ihn setze und warte, dass er eingreift und handelt. Und genau darauf gründet sich der Beter, gründet sich der Asaf hier in unserem Psalm. Und wir haben auch hier, das ist das Hochinteressante an diesen ersten beiden Psalmen, wir haben auch hier drei Schlüsselverse, drei Schnittstellen. Wir erinnern uns vielleicht noch an den Psalm 73, da hatten wir auch drei Schlüsselverse. Und hier haben wir es genauso. Es sind die Verse 2, 12 und 22. Und nachdem er das nun alles da gesehen hat, Herr Asaf, da sagt er im Vers 2, gedenke doch, Herr, an deine Gemeinde, nicht die du vor Alters her erworben und zu deinem Erbteil erlöst hast. Und dann sagt er in Vers 12 sagt er dann weiter, Gott, du bist doch unser König vor Alters her. Nicht, du bist doch wirklich unsere Hilfe, die hier auf Erden geschieht. Nicht, und dann fordert er ihn in Vers 22 auf, Herr, nun komme doch, nun mach dich doch auf und führe endlich deine Sache aus. Und so wollen wir heute Morgen mal an diesen Vers herangehen und zunächst mal uns diesen ersten Schlüsselvers betrachten, diesen Vers 2. Gedenke doch an deine Gemeinde, die du vor Alters her erworben und zu deinem Erbteil erlöst hast. Die Not des Beters, die Not des Asaf ist dermaßen groß, dass er sie fragt, ja Herr, gilt das nicht mehr wie in alten Zeiten, als du da dein Volk wie eine Herde Schafe durch Mose und Aaron geführt, gelenkt und geleitet hast? Stimmt das nicht mehr, Herr, was du uns verheißen hast, dass du zu uns gesagt hast, ja, dass du uns zu deinem Volk machen willst, dass du deine Gemeinde, dass du deine Herde sammeln willst, dass du unser Gott bist? Stimmt das alles nicht mehr? Und so verwundert natürlich nicht diese Aussage hier, dieser Spruch hier aus Vers 2, wenn er da sagt, gedenke doch an deine Gemeinde, die du vor Alters her erworben und zu deinem Erbteil erlöst hast. Und das ist sicherlich ein Schrei, ein Ruf, den manche verfolgte Gemeinde heute aus den unterschiedlichen Gründen ausruft. Dass sie also sagt, Herr, du hast doch uns als deine Kinder vor Grundlegung der Welt erwählt. Du hast, hast uns doch schon vor Grundlegung der Welt gesehen, zusammen schon mit deinem Sohn Jesus Christus. Nicht der uns dann ja durch sein teures Blut erworben, erkauft hat. Du kannst doch nicht zulassen, dass du deine Gemeinde ja preisgibst. Du kannst doch nicht wollen, dass du sie verlierst. Und liebe Geschwister, das sind hier keine menschlichen Probleme, wo man sagen kann, die man mit ein paar guten Ideen, die man mit ein paar guten Tricks ändern könnte. Nein, die Not ist dermaßen groß, dass nur einer helfen kann, und das ist der lebendige Gott, der sich in Jesus Christus wirklich, wirklich offenbart hat. Und womit wir also ganz genau auf der Linie aller Berichte der Evangelien sind. Aber wie ist das jetzt möglich? Wie ist das jetzt möglich? Und wir haben ja auch vorhin gesagt, dadurch, dass wir eine Beziehung zu diesem lebendigen Gott haben. Und das kommt ja hier bei dem Asaph ganz besonders zum Ausdruck. Natürlich zuerst mal in diesem Vers 2, wo er quasi sagt, wir sind doch deine Gemeinde. Wir sind doch dein Erbteil. Nicht, wir sind doch die Schafe deiner Weide. Und dann in Vers 7, Vers 10, Vers 18, Vers 21, wo er deutlich macht, wir kennen doch deinen Namen. Wir kennen doch deinen Namen. Viermal wird da der Name erwähnt. Und wir wissen, dass der Name in der Bibel etwas ganz Besonderes ist. Wenn von einem Namen die Rede ist, dann ist von einer Person die Rede. Und wenn von einer Person die Rede ist, dann muss der Name offenbart werden. Was ja letztendlich auch geschehen ist in dem einen, nämlich in dem Namen, also Jesus Christus. Und dann noch Vers 20, wo er sagt, gedenke doch an deinen Bund. Da sehen wir also all diese Begriffe, Gemeinde, Erbteil, Schafe, Name, Bund, alles Begriffe, die eine Beziehung zu diesem lebendigen Gott ausdrücken. Und jetzt gehen wir ins Neue Testament hinein und fragen uns, warum kann ich überhaupt jemanden anrufen? Warum kann ich überhaupt jemanden um Hilfe bitten? Ja, dieselbe Antwort. Dieselbe Antwort. Weil ich eine Beziehung habe zu diesem lebendigen Gott, der es ermöglicht, dass ich ihn wirklich anrufen kann. Und bei all den Berichten aus dem Evangelium, nicht ist es doch bemerkenswert, dass da Menschen zu Jesus Christus kommen, die eine weniger intensive Beziehung zu ihm haben als der Beter hier in Psalm 74 oder als wir. Und trotzdem sind diese Menschen damals das Wagnis eingegangen und wurden geheilt. Und wenn die schon mit der weniger intensiven Beziehung zu Jesus Christus solch wunderbare Erfahrungen mit ihm gemacht haben, ja, wie viel mehr dann die, die wirklich diese Beziehung zu dem lebendigen Gott, zu Jesus Christus haben. Nicht nur, wir kennen ihn doch, den Hauptmann von Kapernaum, von dem selbst Jesus Christus überrascht war und er gesagt hat, solch einen Glauben, wie dieser Mann hat, habe ich in ganz Israel bei den meinen, die eigentlich eine wesentlich stärkere Beziehung zu mir haben, nicht gefunden. Nicht, oder in Markus 5, da kommt diese Frau mit den Dauerblutungen zu Jesus Christus und berührt nur den Saum seines Gewandes und wird geheilt. Und was sagt Jesus Christus? Meine Tochter, dein Glaube hat dir geholfen. Und so können wir noch viele Beispiele finden. Nicht die phönizische Frau, nicht dann dieser Zöllner da auf seinem Maulbeerbaum. Und so weiter. Können noch viele, 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 viele Beispiele finden. Aber merken wir etwas davon, dieser Beziehung. Da kommen sie alle, die eine Beziehung zu Jesus Christus haben, bis heute hin, mit ihrer Not zu ihm. Nicht, und erleben wirklich etwas Wunderbares. Nicht, weil sie diese Gemeinschaft zu dem lebendigen Gott, zu Jesus Christus haben. Und in Römer 8 macht uns der Apostel Paulus das ja klar, wenn er sagt, derselbe Gott, gib Zeugnis unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Sind wir denn Kinder, so sind wir auch Erben, nämlich Gottes Erben. Und dann heißt es etwas später weiter, welcher auch seines eigenen Sohnes nicht hat verschont, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben. Wie sollte er uns mit ihm nicht alle schenken? Es gibt also keine Situation in deinem Leben, in meinem Leben, in unserem Leben, wo der lebendige Gott nicht in der Lage wäre, das Entscheidende, das Notwendige zu tun. Und da kommt da etwas ganz anderes zum Tragen, als wenn ich sage, naja, ich könnte ja mal auf Gott setzen. Nein, ich habe eine begründete Hoffnung. Ich habe eine begründete Hoffnung, weil ich den lebendigen Gott in Jesus Christus zum Vater habe. Ich habe diese begründete Hoffnung. Das ist das Erste. Und jetzt kommen wir zu diesem zweiten Schlüsselvers, diesem Vers 12, wo es heißt, Gott, du bist doch mein König von alters her. Du bist doch mein König von alters her, der alle Hilfe tut, die auf Erden geschieht. Nicht, da kommt jetzt zum Ausdruck, dass in diesem Psalm nicht nur jemand ist, der eine Beziehung zu diesem lebendigen Gott hat, sondern der ihn auch kennt. Das heißt, der weiß, mit wem bzw. mit welcher Größe es er hier zu tun hat. Und da muss man auch sagen, auch diejenigen, die Gott feindselig gegenüberstehen, auch diejenigen bekommen die Größe Gottes zu spüren. So wie jene Besucher eines Heavy-Metal-Konzerts, das also Ende 2012 in einem kleinen Ort in Sachsen stattfindet, unter dem Motto, hören wir mal gut zu, unter dem Motto, wir erklären Gott den Krieg. Wir erklären Gott den Krieg. Was unter anderem auch in dem wichtigsten Song zum Ausdruck kam, mit dem Titel Endzeit. Nicht, dass man also bis zum Letzten kämpfen will, dass man nicht aufgeben will. Und dann geschah Folgendes. Dann zog eine schwere Gewitterfront auf, mit Donner, Blitzen, prasselndem Regen, Sturmböen bis zu 140 Kilometer pro Stunde. Die also vieles zerstört, die vieles durcheinander gewirbelt haben. 51 Personen erlitten einen Blitzschlag. So. Es ist allerdings keiner gestorben. Es ist wirklich so, dass da Gott in seiner Gnade diesen Menschen noch einmal deutlich vor Augen gestellt hat, mit wem sie es wirklich zu tun haben, vor allen Dingen, wem sie da den Krieg erklären. Ohne dass der lebendige Gott damals schon vernichtend zugeschlagen hat. Ob sich jemand warnen ließ? Wir wissen es nicht. Also auch die Feinde Gottes bekommen das zu spüren, mit wem sie es wirklich da zu tun haben. Und wir wollen mal etwas näher auf diese Frage eingehen. Ja, mit wem haben wir es wirklich hier zu tun? Nicht? Das sagt uns ja dieser Psalm, dass Gott der ist, der alle Hilfe tut, die auf Erden geschieht. Und das sind Wundertaten, meine Geschwister, liebe Geschwister, das sind Wundertaten. Wundertaten vor den Augen aller Nationen und aller Völker. Schauen wir doch hinein in diesen wunderbaren Mittelteil. Nicht der vom Vers 12, der mit Vers 12 beginnt und sich hinabzieht bis Vers 17. Nicht, wo wir wirklich entdecken, dass es der Gott ist, der einerseits in die Weltgeschichte und damit auch in die Geschichte seines Volkes eingreift, hineinspricht und andererseits auch in die Schöpfung hineinwirkt. Und da redet der Beter ja vom Meer. Und da werden wir Heidenchristen ja sofort hineingenommen in diese alte Geschichte, die wir alle kennen, nicht wo sein Volk nicht aus der ägyptischen Gefangenschaft herausgeführt, nicht durch dieses Meer hindurchkommt und dann in die Wüste hineingeschickt wird. Und der alte Feind Ägypten wird vernichtend geschlagen, nicht das Volk wird in der Wüste verseucht, der Jordan wird trockengelegt, sodass sie darüber durchgehen können in das verheißene Land hinein, und es einnehmen könne. Gott spricht in die Geschichte seines Volkes hinein. Und das hat sich bis heute nicht geändert und wird sich auch künftig in keiner Weise ändern. Was man ihm in besonderer Weise an seinem Volk erkennen kann, was man in ganz besonderer Weise wirklich an seinem Volk erkennen kann. Und wie ging es mit dem Volk weiter? Nicht nach der Zerstreuung. Nach der Zerstreuung die verheißene Rückkehr ins Land, die Staatsgründung. Und dann hat Gott wirklich, bei allen darauffolgenden militärischen, ökologischen, geografischen, was weiß ich, sicherheitspolitischen und wirtschaftlichen Herausforderungen sein Volk bewahrt. Er hat diesem Volk Gelingen gegeben in der Integration der Zuwanderer aus unterschiedlichsten Kulturen, wo unser deutsches Volk eine Menge lernen könnten, unser deutschen Politiker. Nicht, er hat diesem Volk Gelingen gegeben in der Landwirtschaft, in der Medizin, in der Wissenschaft, in der Bildung, im sozialen Bereich. Wunder über Wunder vor den Augen aller Völker und Nationen, damit sie endlich mal begreifen, endlich mal verstehen, nicht diese Treue Gottes und dass sie wirklich diese Größe und diese Macht und diese Kraft und diese Wunder Gottes wirklich sehen. Dieser lebendige Gott spricht wirklich durch sein Handeln in die Geschichte des Volkes hinein und damit auch zu den Nationen und damit auch zu jedem einzelnen Herzen. Aber der Beter sagt ja noch mehr. Er sagt ja jetzt in den Versen 16 und 17, der Gott, mit dem wir es zu tun haben, ist auch der Gott, der in die Schöpfung hineinwirkt. Nicht der Tag und Nacht festlegt, der die Sterne festsetzt, der den Mond festsetzt, der die Sonne regiert, der die Jahreszeiten macht, der die Grenzen von Ländern und von Meeren bestimmt, der Naturgesetze aufhebt, wenn es notwendig ist, und der Naturgewalten sich entfalten lässt. Nicht das alles macht Gott. Das alles macht Gott. Und es ist der Gott, man mag uns darüber auslachen, es ist der Gott, der jedes einzelne Atom beauftragt, das zu tun, was er zu tun heißt. Man mag darüber spötteln, man mag uns darüber auslachen, aber so ist es also in der Tat. Nicht wirklich alles, aber auch alles, was geschieht, geschieht durch diesen Herrn. Alles Geschehnisse, wo der Mensch in keinster Weise wirklich eingreifen kann. Nicht alles, was geschieht in der Schöpfung, was geschehen ist und was momentan kontinuierlich in der Schöpfung abläuft, geschieht durch diesen lebendigen Gott. Und wohin der Mensch auch blickt, ob er in die Höhen blickt, in die Tiefen blickt oder ob er auf die Erde blickt, überall ist dieser lebendige Gott am Werk. Und dieser lebendige Gott hat sich offenbart in Jesus Christus. Nicht in dem alles geschaffen ist, was auf Himmel und auf Erden ist. Und durch die Kraft Jesu Christi regiert er das gesamte Weltall. Auch in diesem Moment, auch in diesem Augenblick. Das ist unser Herr. Und auf welche Wundertaten blicken wir heute noch zusätzlich? Natürlich, wir blicken auf das Erlösungswerk Jesu Christi auf Golgatha. Wir blicken natürlich auf den Sieg über Sünde, Tod und Teufel. Wir blicken natürlich auf das Wunder der Auferstehung. Und wir blicken natürlich auf das große Wunder, dass der lebendige Gott dafür gesorgt hat, dass wir eines Tages mit seinem Sohn Jesus Christus und seiner Botschaft in Verbindung gekommen sind, dass er unsere Herzen geändert hat und dass wir zum lebendigen Glauben an seinen Sohn Jesus Christus gekommen sind. Und wir blicken auf das Wunder, dass er dieses Werk, das er in jedem Einzelnen von uns begonnen hat, dass er es auch zu Ende bringt, bis auf den Tag, wo er kommt. Auch wenn wir zwischendurch unsere eigenen Wege gehen, für Gott kein Problem. Er bringt dieses Werk zu Ende. Und in der Tat, Wunder des lebendigen Gottes sind wirklich nötig. sind wirklich nötig, wenn es für irgendjemanden in dieser Welt noch eine Hoffnung geben soll. Eine Welt, die total aus den Fugen geraten ist. Eine Welt, die auf Lug, Betrug, Korruption und Gewalt mehr und mehr aufgebaut ist. Eine Welt, die sich von Gott verabschiedet hat. Eine Welt ohne Gerechtigkeit, ohne absolute Wahrheit, ohne Hoffnung, ohne Liebe. Und was noch schlimmer ist, eine Welt, aus der sich der lebendige Gott zurückgezogen hat und er die Menschheit sich selbst überlassen hat. Nicht das gottlose Verhalten bringt erst das Gericht Gottes hervor, sondern das gottlose Verhalten selbst, was wir Tag für Tag sehen, ist schon Gericht Gottes, bevor noch die anderen Gerichte Gottes zuschlagen. Aber sie gibt es noch. Sie gibt es noch, die Wunder Gottes. Nicht die Gnade der Wiedergeburt. Sie gibt es in der Tat. Und das ist die einzige Hoffnung, die den Menschen heutzutage noch bleibt. Und deswegen sollen wir zu Gott beten. Deswegen sollen wir zu Gott rufen. Deswegen sollen wir sein Evangelium verkünden, damit sich der lebendige Gott erbarmt. Nicht und in das Leben der Menschen eingreift und sie vom Tode zum Leben ruft. Auch wenn die Wiedergeburt allein das Werk des lebendigen Gottes ist. Aber das ist unsere Aufgabe. Zu beten, zu rufen, zu verkündigen. Und wenn das wirklich bei uns in Kopf und Herz eingegangen ist, wer dieser lebendige Gott ist, mit wem wir es da zu tun haben, mit welcher Größe, dann können wir auch ein wenig verstehen, was damals in dem Gefängnis von Philippi abgelaufen ist. Paulus und Barnabas, aufgrund ihres Missionseinsatzes inhaftiert im Ruckzuckverfahren, nicht verurteilt, ohne Hoffnung. Aber dann kamen sie, diese Lobgesänge in der Nacht, dann kamen sie. Und man fragt sich natürlich, waren das besondere Helden? Hatten die einen besonderen Durchblick? Hatten die keine Schmerzen? Hatten die keine Angst? Doch, es war alles da. Die ganze Not, die ganzen Schwierigkeiten, die Angst, die Schmerzen, es war alles da. Aber sie wussten, mit welchem Gott sie es zu tun haben. Dass es der Gott ist, der stärker ist als die Ketten des Gefängnisses in Philippi. Der stärker ist als der Vorgesetzte des Gefängnisdirektors. Der stärker ist als der Gefängnisdirektor selbst. Der stärker ist als der Fürst dieser Welt, sprich Satan. Das wussten sie. Und deshalb haben sie gesungen. Weil sie das begriffen haben. Dieser lebendige Gott kann jederzeit in die Geschichte und in die Schöpfung hineinwirken. Er kann jederzeit helfen. Das wussten sie. Und deswegen diese Lobgesänge. Und dieser Gott kann jederzeit helfen. Nicht als Option. Nicht als Option, liebe Geschwister. Sondern als derjenige, den niemand, aber auch wirklich niemand daran hindern kann, das zu tun, was er sich vorgenommen hat. Das ist unser Herr. Und wenn ich diese Beziehung zu dem lebendigen Gott habe, wenn ich diesen Gott kenne und weiß, mit wem, mit welcher Größe ich es da zu tun habe, dann kommt es zum Dritten. Und damit kommen wir zu diesem dritten Schlüsselvers, Vers 22. Nicht, dass ich wirklich ihm allein vertraue, dass ich allein auf ihn setze und dass ich jetzt warte, dass er eingreift. Ich mache dich auf, Herr. Führe endlich deine Sache aus. Nicht, auf manche brauchen wir schon gar nicht zu setzen. Weil wir von vornherein wissen, das geht schief. Nicht auf Gewaltige, auf Mächtige zu setzen, ganz schlecht. Pure Träumerei, vollkommen unrealistisch. Aber warum auf den einen setzen, auf diesen lebendigen Gott? Weil wir wissen, dass er absolut treu ist. Was allerdings das Warten in Geduld nicht aufhebt. Und dieses Warten in Geduld, das hat ja zwei Gesichter. Auf der einen Seite sind wir gerettet auf Hoffnung. Und auf der anderen Seite haben wir diese Hoffnung, dass wir etwas noch nicht sehen, aber dass wir darauf warten in Geduld. Ja, also das Warten in Geduld wird dadurch nicht aufgehoben. Nicht? Und das genau erleben wir in diesen Psalmen, nicht, dass der Beter kommt mit seiner Klage zu Gott, kommt mit seinen Fragen, warum und wie lange und jenes und dieses verstehe ich nicht. Nicht, was möchte denn der Beter von dem Herrn? Dass er sich endlich aufmacht, dass er endlich seine Sache ausführt. Nicht, und das erinnert mich so ein bisschen, an das wandernde Volk. Nicht an das wandernde Volk mit dem Navigationsgerät voll Wolken und Feuersäulen. Nicht, und man kann sich gut vorstellen, dass die durchaus mal froh waren, wenn diese Wolken und Feuersäule stehen blieb, damit sie sich auch mal ausruhen konnten. Aber dann gab es Momente, wo das Volk lagerte und es lagerte und es lagerte und blickte jeden Morgen auf diese Wolken und Feuersäule und fragte sich, wann endlich macht sich die Wolken und Feuersäule auf. Und genau das nimmt der Beter hier auf und drückt das hier eben noch in zwei zusätzlichen Bitten aus. Indem er da in Vers 11 sagt, dass Gott von seinem Schoß seine rechte Hand zieht und ein Ende macht. Wenn wir das mal so ein bisschen in unserem Sprachgebrauch übersetzen, dann heißt das, also Herr, lege nicht weiterhin deine Hände in den Schoß, sondern, ja, sieh nicht weiterhin tatenlos zu, sondern mache, wie es hier dann in Vers 3 heißt, mache große, schnelle, machtvolle Schritte. Herr, du kannst doch nicht diese große Not auf unbegrenzte Dauer zulassen, sondern mache dich auf, und führe deine Sache endlich aus. Auch dieser Psalm 74, und das haben wir schon beim Psalm 73 gesehen, auch dieser Psalm 74 hat wunderbare Lieder, die dazu passen. Wir erinnern uns noch am Psalm 73, in allem Leid, nee, wie heißt es heute? In allem Leide ist? In dir ist Freude in allem Leide, richtig, und bei dir, Jesus Christus, will ich bleiben. Und auch hier, was den Psalm 74 anbetrifft, haben wir ein wunderbares Lied, und zwar von Paul Gerhardt. Schwing dich auf zu deinem Gott, du betrübte Seele. Und da heißt es in der letzten Strophe, ein, so fass, o Christenherz, alle deine Schmerzen. Wirf sie fröhlich hinterwärts, lass des Trostes Kerzen dich entzünden mehr und mehr. Gib dem großen Namen deines Gottes Preis und Ehr, er wird helfen. Amen. Und genau diese letzte Strophe, mich hat auf diesen Psalm 74 Charakter. Nicht ohne Hoffnung geht es nicht. Ohne diese begründete Hoffnung geht es nicht. Ja, nachdem wir jetzt diesen Psalm 74 gehört haben, was nehmen wir mit? Was nehmen wir mit für die neue Woche? Was haben wir gehört? Große Not? Absolut. Absolut eine große Not. Irgendwelche menschlichen Möglichkeiten, menschliche Mittel? Absolut keine. Fazit: Ich brauche trotzdem nicht abzudriften. Sondern ich weiß, dass ich eine Beziehung zu meinem Herrn Jesus Christus habe. Ich weiß, mit wem ich es zu tun habe, mit welcher Größe ich es zu tun habe, dass er in die Geschichte und in die Schöpfung hineinwirken kann. Und deshalb vertraue ich ihm allein. Setze auf ihn allein, weil ich weiß, dass er jederzeit eingreifen kann. Und das wünsche ich uns, liebe Geschwister, dass wir das auch in der neuen Woche erfahren, dass dieser lebendige Gott wirklich absolut zuverlässig, absolut treu ist und dass uns der Gott der Hoffnung, dass er uns wirklich stärkt und dass er uns wirklich tröstet und dass er uns wirklich hindurchbringt. Dich und mich und uns alle. Das wünsche ich wirklich von ganzem Herzen auch für die neue Woche.